Ich spreche jetzt mit einem verschnupften Tom Strohschneider, er ist Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
Schönen guten Morgen.
Sind Sie jetzt so verschnupft in der Nase oder auch mental verschnupft ob des Wahlkampfs in Deutschland?
Ja, man könnte schon auch ein bisschen ein inneres Leiden entwickeln an diesen politischen Auseinandersetzungen, die ja zum Teil gar keine sind. Heute früh die Zeitung aufgeschlagen und naja gut, ich weiß jetzt, wie die Handschrift von Martin Schulz ist, aber wenn je näher der Wahltag rückt, die roten Linien und die Mindestanforderungen der SPD für eine Regierungspolitik nach dem 24. September immer kürzer werden, und das, was da jetzt als 4 Punkte genannt werden, wirklich unterirdisch ist, da kann man schon verschnupft werden. Ich glaube, dieses Land hätte eine politische Auseinandersetzung verdient, die nicht nur auf die AfD glotzt, die nicht nur Merkel mit Samthandschuhen anpasst und nicht nur die Frage stellt, wer wird da jetzt dritte Kraft? Ich glaube, es gibt ein paar ganz entscheidende Weichenstellungen, und die könnten in den nächsten 4 Jahren gestellt werden, aber der Wahlkampf handelt davon nicht, jedenfalls nicht, was ich mitbekomme.
Was wünschen Sie sich denn, wovon hätte denn der Wahlkampf handeln sollen und müssen aus Ihrer Sicht?
Naja, also man ist ja klar, dass jetzt eine Parteienpolitik, in der die wichtigsten Parteien die Union und die SPD sind und so weiter, dass die sich jetzt nicht ständig darüber Gedanken machen, wie man grundlegende Veränderungen im Kapitalismus durchsetzen kann. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Aber ich glaube, dass auch große gesellschaftliche Themen eigentlich ja auf der Agenda stehen, also sie sind ja auf die Agenda gelegt worden, nicht zuletzt durch Medien. Ja, wir haben diesen Dieselabgas- und Betrugsskandal in der Autobranche. Nun könnte man sagen, eine kleine Variante der Debatte darüber ist, wer bezahlt eigentlich jetzt die Umrüstung und wie ist die soziale Frage des Dieselfahrens zu beantworten, sind ja immerhin vor allen Dingen Malocher, kleine Handwerksbetriebe, die sich einen Diesel gekauft haben und die jetzt nun dastehen, weil Kapital eben kriminell wird, wenn es um Profit geht. Das muss man ja mal so deutlich sagen. Darüber könnte man reden. Man könnte aber auch darüber reden, ob nicht dieses Land vor dem Hintergrund von Stürmen, die uns jetzt jeden Abend im Fernsehen gezeigt werden, vor dem Hintergrund von Fluchtbewegungen, die nicht zuletzt mit Klimawandel zu tun haben, ob man nicht über eine grundlegend andere Mobilität reden müsste. Nun ist mir klar, dass eine grundlegend andere Mobilität nicht innerhalb von 4 Jahren durchsetzbar ist. Aber irgendwann muss man ja anfangen mit dem ganzen Kram. Und wozu, wenn nicht dafür, sind Wahlkämpfe da? Stattdessen hören wir, dass Frau Merkel als Weltkanzlerin eine sichere Nummer ist. Ich habe für diese Sichtweise sogar Verständnis, weil viele Leute Nachrichten gucken und während die Welt ja immer absurder wird, da erscheint einem dann selbst Frau Merkel irgendwie als sicherer Ruhepol. Aber dass die SPD zum Beispiel nicht ein bisschen Attacke reitet, dass die SPD nicht wenigstens versucht, eine Erzählung einer gesellschaftlichen Alternative ein bisschen in die Diskussion zu bringen, das ist natürlich schon enttäuschend. Und es ist eben nicht aus parteipolitischer Perspektive enttäuschend, sondern aus gesellschaftspolitischer Perspektive. Da ist so viel, worüber man reden müsste, und es wird über so viel anderen Kram geredet, aber darüber nicht.
Wenn man sich mal die Ansprachen anschaut, mal abgesehen von den Themen, ist ja von Linkspartei bis zur CSU, scheint mir das bräsig und altbacken. Das ist der klassische Wahlkampf wie vor 30, 40 Jahren. Dabei ist uns ja ein amerikanischer Wahlkampf versprochen worden. Zumindest haben das einige Feuilletonisten behauptet, sagen wir kriegen amerikanische Zustände. Es wird richtig spannend und es knallt richtig medial. Das scheint ja ausgeblieben zu sein, oder?
Naja gut, dafür gibt es natürlich einige Gründe. Und ein Grund heißt Angela Merkel. Man kann ja ihre Politik bewerten, wie man will, aber dass sie eine Meisterin des Abtauchens, des Unterdurchschlüpfens sozusagen unter Kontroversen ist, stimmt ja auch. Es gibt sowas wie ein Momentum, ein mediales, das hat was mit sozialen Netzwerken, mit Internet zu tun. Da wird natürlich inzwischen ganz viel gemacht, aber man muss auch mal ganz ehrlich sein, das ist jetzt für Experten interessant, das ist für Wahlkämpfer interessant, das ist sicherlich auch für die Kandidatinnen und Kandidaten interessant. Aber ob in Deutschland sowas wie Facebook und Twitter schon eine solche Alltagsdurchsetzung haben, dass jetzt das ständige Betwittern mit Wahlforderungen am Wahlergebnis was ändert, glaube ich nicht. Sicherlich Fernsehen, laut vielen, vielen Studien nach wie vor der ganz entscheidende Motor, um noch Unentschlossene irgendwie zu bewegen und vielleicht auch Menschen anzusprechen, die jetzt nicht diese furchtbar langweiligen 100 Seiten Wahlprogramme durchlesen. Da hatten wir nun eine Unzahl von Duellen, Duetten, Schlagabtauschen, wie immer man die nennt, die waren zum größten Teil, man muss es mal klar sagen, langweilig. Und sie waren in einem Fall empörend. Mhm. Die Tatsache, dass bei dem Duell in Anführungszeichen Merkel gegen Schulz erstens nicht so viele Unterschiede erkennbar geworden sind zwischen den beiden und der einzige Unterschied, der wirklich einer war, nämlich als Schulz dann auf eine eigentlich früher rechte Position plötzlich wechselte, indem er die EU-Beitrittsverhandlungen zur Türkei stoppen will. Also da muss man schon sagen, da hat die Sozialdemokratie auch inhaltlich überhaupt keinen Punkt gemacht. Aber empört war natürlich vor allen Dingen, dass man ja zum Teil den Eindruck hatte, dass die AfD da die Fragen stellt, ob es nun wirklich so ist, dass die Menschen hier in diesem Lande eine Dreiviertelstunde mit Migration, Flucht als Thema, aber dann auch noch in so einer Angstmache irgendwie belästigt werden müssen. Da hätte man sich fast mal wünschen wollen, dass Merkel oder Schulz sagen, jetzt mal Schluss hier, es gibt auch noch andere Themen, ist nicht passiert. Ist natürlich diskutiert worden, dass am Ende aber überhaupt eine politische Debatte auf sowas wie Inszenierung, auf Personalisierung, auf die Frage, ob die Performance von irgendjemand gut oder schlecht ist, reduziert wird, macht natürlich schon deutlich, wo die politische Kultur, wo auch die Variantenreichheit von politischen Alternativen hingekommen ist. Wir reden einfach nicht mehr darüber, ob es nicht vielleicht auch eine grundlegende Alternative innerhalb des parlamentarisch-demokratischen Rahmens gibt, in der beispielsweise Fragen wie Eigentum, Fragen wie Umverteilung, vor allen Dingen der Markteinkommen, also Primärverteilung, nicht anders gelöst werden müssten. Das spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Die soziale Frage wurde bei diesem TV-Duett gewissermaßen am Katzentisch behandelt. Das geht einfach nicht. Und da ist dann natürlich die Frage, ist das jetzt ein medial inszenierter Wahlkampf und so weiter und so fort. Die Frage, die sich mir immer doch stellt, ist, ob die Leute sich sowas eigentlich zur Unterhaltung angucken und gar nicht mehr im Kopf so eine eigene politische Brücke bauen, weil sie sich dann schon irgendwie denken, ach, das interessiert ja gar nicht, was jetzt hier mein Leben ist, weil ich vielleicht gar nicht ein Problem mit Migranten habe, sondern ein Problem mit meinem Lohn, der nicht dafür reicht, meine Miete zu bezahlen, nur reden die nicht darüber. Und insofern, ja, wir haben jetzt einen Wahlkampf der vielen Parolen, der vielen Gesichter. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster, da hängen hunderte Wahlplakate. Ich glaube, die Form der Inszenierung muss man nicht unbedingt noch ständig weiterentwickeln. Was wir brauchen, ist nicht mehr Wahlkampf, sondern ist ein inhaltsreicherer Wahlkampf. Und da muss man natürlich am Ende die Parteien fragen. Und da muss man auch die Parteien fragen, die für grundlegende Alternativen eigentlich dastehen. Und wenn sich am Ende, und das ist ja angesprochen worden, natürlich auch die Ansprache bei der Linkspartei beispielsweise jetzt auch nicht besonders groß unterscheidet, man auch nicht so richtig weiß, wo machen die jetzt eigentlich den Punkt, was ist eigentlich deren Erzählung, können die oder können die ja nicht mitregieren, das ist ja halt ein bisschen schwierig von der Konstellation her, dann entsteht schon etwas wie demokratische Langeweile, ist aber immer gefährlich.
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass, wie Sie beschreiben, das Spiel machen alle mit, aber die eigentlichen Themen, es gibt eine neue Studie der IBA, die sagt, wir brauchen dringend Zuwanderung. Das heißt, die Angst vor Zuwanderung müsste eigentlich umschlagen in die Erkenntnis, dass wir dringend Zuwanderung brauchen. Die Zahlen legen das nicht nur nahe, die alarmieren sogar, dass wir aufgrund des demografischen Wandels dringend Zuwanderung brauchen. Und die Frage, wie es mit der EU weitergeht, dass wir eigentlich durch die Währungsunion ja eine Transfer- und Solidarunion werden müssen. Es geht gar nicht anders. So Kernfragen werden verdrängt, weil sie unangenehm sind, oder warum wird das nicht diskutiert? Ich bin da ratlos.
Ja, meine Ratlosigkeit hat sich jetzt in etwas länger anhaltende Erkältung transformiert. Also mir geht's eigentlich genauso. Man hätte ja zumindest erwarten können, dass jemand wie Martin Schulz, ja nun als Präsident des Europäischen Parlaments, in dieser Frage ja zumindest eine gewisse Expertise und auch eine gewisse Vergangenheit mitbringt, stärker diese Themen Europa und sie bespricht. Das passiert nicht, das passiert aus wahlkampftaktischer Zurückhaltung nicht, weil natürlich die SPD auch Angst hat, dass die CDU dann sofort kommt und sagt, Mensch, wollt ihr denn die faulen Griechen hier ständig retten, wenn ihr jetzt hier plötzlich eine Vertiefung der Europäischen Union haben wollt? Vor solchen Sachen fürchtet sich offenbar die SPD, fürchten sich im Übrigen auch andere Parteien. Also man könnte sich ja jetzt auf den Marktplatz stellen und sagen, hey, wir brauchen eine Republik Europa. Natürlich eine andere EU. Die Leute haben Angst davor, dass man sie als EU-feindlich bezeichnet, wenn man mal die EU-Realität kritisiert. Das ist ja ein relativ schlimmer Zustand eigentlich der politischen Debatte, dass oftmals zum Kern gar nicht vorgestoßen wird. Stichwort Arbeit. Also heute gibt es Meldung, demnächst Vollbeschäftigung erreichbar. Jetzt frage ich mich, wer hat eigentlich das voll in Beschäftigung reingetan? Denn man kann ja auch mal hinter die Kulissen gucken, da wissen wir doch riesengroße Zahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse, Leiharbeit, Teilzeit, Leute, die, naja, sagen wir mal, ruhig dieses Wort Armutslöhne bekommen. Da ist doch Vollbeschäftigung nicht eine Sache, die man sich auf die Fahnen schreiben kann, sondern da müsste natürlich eine Debatte darüber längst laufen, was wollen wir eigentlich für Arbeit, solange das noch Lohnarbeit ist, dann müsste man Fragen der Produktivitätsentwicklung mit einbeziehen, dann ist man schon bei grundlegenden Fragen der Umverteilung, dann geht es natürlich auch um die Qualität und Demokratie in der Arbeit, mit alle könnte man ja diskutieren, das verbietet ja in diesem Land niemand, wir sind ja nicht in der Türkei, man wird ja nicht dafür verhaftet, trotzdem passiert es nicht und es hat vielleicht auch ein bisschen mit der Angst davor zu tun, dass Parteien, wenn sie mal einen Schritt weitergehen, sofort eins um die Ohren bekommen von einem, ja, sagen wir mal, medialen Mainstream, der es irgendwie komisch findet, wenn Menschen zum Beispiel den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit an einer konkreten Stelle oder den zwischen Eigentum und öffentlicher Daseinsvorsorge und menschlichen Bedürfnissen thematisieren. Bestes Beispiel in Berlin, da hängen die Grünen in meinem Bezirk in Kreuzberg ein Plakat. Da steht drauf, die wir bleiben drin oder die Häuser denen, die drin wohnen. Eine alte Parole aus Hausbesetzerbewegung. Und schon kommt die Bundespartei und sagt, so geht es doch nicht. Wir distanzieren uns davon. Ja, warum distanzieren die sich dann davon? Nicht doch, weil die Parole falsch ist, sondern weil sie Schiss haben, dass die Medien schreiben, ach, die Grünen sind zu weit links. Da wollen sich einige irgendwie die Tür in die schwarz-grüne Koalition offen halten. Diese ganze Selbstbeschränkung, diese ganze enge Führung auch von politischen Themen und so weiter und so fort, hat natürlich damit zu tun, dass die Medien, dass auch eine bestimmte Reizreaktionsmuster eine sehr, sehr große Rolle inzwischen spielt. Und jeder hat natürlich Angst davor, mit einem falschen Begriff in Verbindung gebracht zu werden. Ich habe gerade noch mal gelesen, ein altes Interview Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, da war Gabriel noch SPD-Chef. Da sagte der eine Banalität, als es um die Frage der Kontrolle und Beschränkung von Spekulation und Lobbyismus ging, und da hielten ihm gut bezahlte Spiegelredakteure vor, das ist doch Klassenkampfrhetorik. Statt der Mann sagt, ja bitteschön, dann ist es eben Klassenkampfrhetorik, weil natürlich gibt es auch noch sowas wie Klassenkampf, wir können es ja freundlicher formulieren, aber in der Substanz bleibt es doch so. Und stattdessen sagt Gabriel natürlich, keine Sorge, machen sich nur keine Sorge, wir so nach dem Motto, wir werden schon nicht zu radikale Forderungen stellen. Ich glaube, die Leute haben zum Teil durchaus begriffen, dass man einen viel, viel größeren Spielraum in auch unter den bestehenden Verhältnissen hätte, zum Beispiel die Einkommensungleichverteilung zu reduzieren, für öffentliche Daseinsfürsorge viel mehr Kohle auszugeben, mit großem Unfug endlich Schluss zu machen, ob das eine Maut ist oder ob das ein Flughafen ist, der sowieso nicht fertig wird und der auch verkehrspolitisch meines Erachtens völlig unsinnig ist, wie ist ja so ein Thema hier in Berlin insbesondere. So, und wenn die Parteien sozusagen dieses Bedürfnis, dieses ja schon auch vielleicht auch, ich nenne es mal den gefühlten Sozialismus der Leute, die schon eine Ahnung davon haben, dass hier die gesellschaftliche Reichtumsproduktion gut läuft, aber die Verteilung dieses gesellschaftlichen Reichtums eine Katastrophe ist, sowohl national als auch im Weltmaßstab, wenn die Parteien dieser darauf keine Ansprache finden, dann passiert natürlich sowas auch wie Frustration, Rückzug, und es passiert am Ende auch die Suche nach falschen Sündenböcken, Nationalismus, Rechtsruck. Wir sehen es ja, wir müssen befürchten, dass eine offen faschistische Partei, zumindest in Teilen, in den nächsten Bundestag kommt, vielleicht sogar drittstärkste Kraft wird, vielleicht dann sogar wichtige Ausschussvorsitzende stellen kann, wie beim Haushaltsausschuss. Das ist doch eigentlich eine Katastrophe. Und da kommt man nicht dem entgegen, indem man jetzt bei jedem Quatsch und bei jedem gefährlichen Rassismus, den die äußern, immer aufschreit, sagt, um Gottes Willen, jetzt haben der Gauland oder die Weide wieder dies und jenes gesagt. Es ist ja nicht die E-Mail dieser Spitzenkandidatin, die der AfD schadet, wenn die jetzt rauskommt. Geschadet hätte der AfD, wenn eine E-Mail von Weide rausgekommen wäre, in der drinnen steht, Migranten sind gut, wir brauchen Flüchtlinge und wir sind humanitär. Das hätte doch dieser Partei geschadet und nicht, dass eine Frau rassistisch und nationalistisch argumentiert, wie man es von ihr erwartet hat. Mhm. Das Problem ist, wir müssen eigentlich auch, um das noch zu sagen, weil es mir wichtig ist, man müsste eine Strategie der Dethematisierung dieser AfD-Themen hinbekommen. Und das bedeutet, nicht verschweigen, genau hingucken, Kritik, wo es nötig ist, aber nicht über jedes Stöckchen, das die hinhalten, springen, denn sie machen es ja mit Absicht. Herr Gauland weiß ganz genau, was er tut, wenn er jetzt alle zwei Tage öffentlich ausspricht, dass er Menschen mit Migrationshintergrund, Zitat, entsorgen möchte. Er weiß ganz genau, die Medien, alle springen drauf, gibt eine Empörung, die AfD kann sich als Opfer inszenieren und das wird dieser Partei womöglich 15% bescheren. Und da müssen sich auch die Medien mal fragen, was sie eigentlich an diesem Spiel für einen Beitrag leisten.
Mir drängt sich folgendes Bild auf eines überfüllten Whirlpools, so ein lauwarmer, ekliger Whirlpool. Und der Whirlpool symbolisiert die Mitte, die politische Mitte. Und alle wollen in diesen Whirlpool rein und alles ist so stickig warm und lau. Und keiner traut sich, ins kalte Wasser zu springen und tatsächlich Position zu beziehen. Also tatsächlich Klassenkampf zu machen. Und die linken und die rechten Positionen sind ja besetzt, aber tatsächlich auch linke Positionen zu besetzen und sich auseinanderzusetzen. Ist das Bild mit dem lauwarmen Whirlpool nicht ganz falsch?
Nee, das ist auf gar keinen Fall falsch, weil es gibt ja auch sozusagen die Entsprechung auf der anderen Seite. Es gibt ja auch relativ große Bevölkerungsmehrheiten, die sich gerne zur Mitte zurechnen wollen. Es ist ihnen ja auch jahrelang eingeredet worden, dass in der Mitte sozusagen das Gute, die Leistung, die ja gewissermaßen das Ganze der Gesellschaft ist und an den Rändern sowohl politisch als auch sozial die Bedauernswerten, die Falschen, die Ausreißer sozusagen sich bewegen. Aber man kann ja mal die Frage andersherum stellen. Die Mitte, da gibt es ja unterschiedliche sozialstatistische Abgrenzungen. Was hat eigentlich jemand, der 1.300 Euro netto verdient, der auch irgendwie zur Mitte gehört, mit jemandem in gewissermaßen klassenpolitisch noch für ein gemeinsames Interesse, der beispielsweise zwei Häuser hat und noch drei Wohnungen vermietet, aber auch zur Mitte gehört, rein einkommensmäßig, auch vielleicht kulturell. Ich will gar nicht sagen, dass die beiden jetzt in Konkurrenz zueinander gebracht werden müssen, sondern es muss darüber geredet werden, warum es dem einen immer noch so schlecht geht und dem anderen viel besser. So, und wenn aber den ja parteipolitisch Verantwortlichen über Jahre erzählt worden ist, Wahlen werden in der Mitte gewonnen, die Mitte muss immer schön gepflegt und gehegt werden, wir müssen die Mitte steuerlich entlasten und so weiter und so fort. Das kommt ja bei den Leuten ganz gut an. Die denken auch, ach, ich gehöre ja auch zur Mitte, da werde ich auch steuerlich entlastet. In Wahrheit sind natürlich viele steuerpolitische Entlastungsvorhaben, die als Geschenk oder als sozusagen Botschaft an die Mitte verkauft werden, am Ende für die obere Mitte von Vorteil, weil da, wo relativ geringe Einkommen sind, ja auch die steuerliche Belastung viel, viel geringer ist, außer jetzt bei den Verbrauchssteuern zum Beispiel, worüber man ja auch möglicherweise mal reden könnte, aber wird auch in diesem Wahlkampf wieder nicht gemacht. Aber das Bild mit dem Whirlpool und dem lauwarmen Wasser, das passt schon ganz gut und wir wissen ja auch, was in Whirlpools und lauwarmem Wasser, wenn das Wasser lange nicht rausgelassen ist, passiert. So ein Ding kann nämlich auch mal umkippen. Und insofern ist es schon wichtig zu sagen, wir brauchen auch ein bisschen wieder eine Zuspitzung der politischen Debatte. Momentan übernimmt er die Rechte. Das ist gefährlich, um es ganz knallhart zu sagen, das bedroht Menschenleben. Und ich will an einen Satz von Jürgen Habermas erinnern, hat er voriges Jahr irgendwie in einem Interview mal gesagt, gegen die AfD muss man tatsächlich etwas machen, nämlich eine demokratische Polarisierung. Wir müssen politische Gegensätze wieder kenntlich machen, und zwar innerhalb des demokratischen Spektrums, also nicht jetzt unter Einbeziehung von menschenfeindlicher Politik, aber natürlich muss es doch ganz normal sein, und ist in anderen Ländern ja auch üblich, dass es zum Beispiel linke demokratische Parteien gibt, die sagen, wir brauchen, was die Eigentumsfrage angeht, was die Umverteilung angeht, was die grundlegende Frage, wie der Zugriff auf Eigentum mit politischer Macht verbunden ist und wie die Demokratie aus der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion in den Betrieben zum Beispiel herausgehalten wird, daran muss sich was ändern. Und ich finde, das kann man auch lauter sagen. Berechtigt ist natürlich auch dann der Einwand, es gibt schon einige, die versuchen, aber sie tauchen dann nicht zuletzt in den sogenannten TV-Duellen ja nicht auf. Dort passt eigentlich ganz gut das Bild vom doch schon leicht und langsam unangenehm riechenden lauwarmen Whirlpool.
Das Bild muss ich jetzt heute erstmal aus meinem Kopf wieder rauskriegen, aber die politische Polarisierung, die braucht es. Ein kaltes, frisches Becken, in dem man sich auch austauscht. Und ich bin gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Am 24. werden wir schlauer sein. Herr Strohschneider, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute. Das war Tom Strohschneider, Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Danke fürs Gespräch.
Danke ebenfalls.
Tschüss.